wir sollten uns bewusst sein, dass es nie wieder so wird, wie es war, weil einfach diese Geschäftsgrundlage so nicht mehr existiert. Und dass die NATO, wenn sie überleben möchte, europäischer werden muss, damit sie weiter bestehen kann.
Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Hallo und wie schön, dass Sie zuhören.
Einmal im Jahr richten sich die Augen und Ohren aller sicherheitspolitisch interessierten Menschen nach Bayern. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz kommen Staats- und Regierungschefs, Politikerinnen, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen.
Eine Konferenz der Superlative hat der Vorsitzende Wolfgang Ischinger versprochen. In jedem Fall wird es eine Konferenz sein, auf der es sehr viel zu besprechen gibt. Zwei große Fragen, die nach den letzten Wochen noch drängender im Raum stehen als ohnehin schon. Wie ist es um die transatlantischen Beziehungen bestellt und wie steht es um die europäische Verteidigungsfähigkeit?
Und wir freuen uns sehr, dass wir über diese Fragen und die Erwartungen an die Münchner Sicherheitskonferenz mit der Sicherheitsexpertin Janja Polyarin sprechen können. Sie leitet das Berliner Büro des Thinktanks European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen, Frau Polyarin.
Hallo.
Jetzt ist diese Konferenz ein Highlight in den Kalendern von ganz vielen Menschen aus dem Bereich der internationalen Politik. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg mal einen Einblick geben, wie Sie persönlich sich darauf vorbereiten.
Ich versuche erstmal viel vorzuschlafen, weil das tatsächlich 3 unglaublich intensive Tage sind, wo man wirklich kaum zum Schlafen kommt, weil die letzte Sitzung bis nachts geht und das erste Frühstück beginnt dann schon immer teilweise um 7. Ja, deswegen viel vorschlafen und dann versuche ich diese App zu verstehen. Es gibt so eine Konferenz-App, wo man quasi die Einladung, die man bekommen hat, annehmen oder ablehnen kann und sich sowas wie einen persönlichen Stundenplan für die MSC erstellen kann. Ich finde das immer wichtig von außen zu verstehen, dass die Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich für jeden anders ist. Wenn ich jetzt China-Expertin wäre, dann könnte ich auch eine Konferenz erleben, wo ich 3 Tage ganz viele Veranstaltungen zu Taiwan, zum Indopazifik, zu China habe. Oder wenn ich mich mit Nahrungsmittelsicherheit beschäftige, dann hätte ich solche Veranstaltungen. Also es ist immer ein sehr individuelles Erlebnis jenseits jetzt der großen Hauptbühne, wo natürlich die großen Reden sind, denen dann das ganze Publikum lauscht.
Diese Konferenz, die MSC, zeichnet sich ja dadurch aus, dass da sozusagen das Who is Who der internationalen Politik zusammenkommt. Im vergangenen Jahr hat J.D. Vance, der US-Vizepräsident, mit seiner Rede für sehr viel Aufsehen gesorgt. Er hat den Europäern dann unter anderem vorgeworfen, die Meinungsfreiheit einzuschränken und er hat gefordert, populistische Parteien stärker einzubinden. Jetzt wird Vance in diesem Jahr nicht dabei sein. Stattdessen wird wahrscheinlich Marco Rubio für die USA da sein. Ist das für die Europäer ein Grund zum Aufatmen oder ist das ein Zeichen, dass man irgendwie in der Prioritätenliste der USA noch weiter abgerutscht ist?
Also ich bin da sehr vorsichtig, wenn es um Prognosen geht. Letztes Jahr haben wir alle gedacht, Vance verkündet den Rückzug aus der NATO oder massiven Abzug von Streitkräften. Kein Mensch hatte mit einer Rede gerechnet, wie er sie dann gehalten hat. Es ist Tradition, auch in der Vergangenheit öfter schon so gewesen, dass sich Vizepräsident, Vizepräsidentin und Außenminister abwechseln beim Besuch der MSC. Also ich würde das jetzt nicht direkt als Zeichen deuten, dass wir in der Prioritätenliste zurückgestuft worden sind. Aber wenn man, also wir sind natürlich in der Prioritätenliste zurückgestuft worden. Das würde ich aber eher festmachen an den Strategiedokumenten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Also an der nationalen Sicherheitsstrategie, der nationalen Verteidigungsstrategie und eigentlich auch wirklich an dem, was von der Administration an Reden kommt, seit dem ersten Besuch des Verteidigungsministers in Brüssel, ungefähr vor genau einem Jahr, wo er schon davon gesprochen hat, dass die Priorität der Amerikaner in Asien liegt oder eben bei sich selbst, also bei der Südgrenze und beim Fokus auf Homeland Security.
Jetzt ist vergangene Woche der Atomwaffenvertrag New START ausgelaufen, also dieses letzte große Abkommen zur nuklearen Abrüstung zwischen den USA und Russland. In Kraft getreten übrigens auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2011. Wie würden Sie die Ausgangslage für die diesjährige Sicherheitskonferenz beschreiben?
Na, die ist schon sehr pessimistisch. Also ich erinnere mich an pessimistische Münchner Sicherheitskonferenzen, auch in der Vergangenheit, insbesondere während der ersten Amtszeit von Donald Trump auch. Da war das eben nicht dieses große Liebesfest der Transatlantiker, sondern ja, da gab es schon einiges zu diskutieren und einigen Wasser im Wein. Aber diesmal hat es eine neue Dimension. Ich glaube, den Europäern sitzt dieser Grönland-Schock noch massiv in den Knochen, weil man eben das Gefühl hat, ja, man hat die Kuh jetzt also buchstäblich vom Eis geholt, aber man weiß halt nicht für wie lange. Und auch wegen der Vance-Rede letztes Jahr, die ja wirklich, also das war wie so ein Donnerschlag, der da in den bayerischen Hof quasi geschlagen ist und wo danach jedes Gespräch auf dem Gang sich darum drehte. Also viele fahren wahrscheinlich mit Bauchschmerzen hin und ich auch. Oder mit so einer Mischung aus Neugierde und Besorgnis, was jetzt von der amerikanischen Delegation so als Hauptnachricht an uns kommt.
Apropos Besorgnis, es wird ja nochmal sehr verstärkt über das Thema Atomwaffen im Sinne einer nuklearen Abschreckung gesprochen. In Europa haben ja neben Russland nur Frankreich und Großbritannien Atomwaffen. Auf den nuklearen Schutzschirm der USA können sich die Europäer jetzt gar nicht mehr so zweifelsfrei verlassen. Muss Europa aus Ihrer Sicht deswegen nuklear aufrüsten?
Also vielleicht können wir kurz nochmal darüber sprechen, wie genau sich die Amerikaner da positionieren, weil es bislang eben keine Rede, kein offizielles Statement, auch in den Strategiedokumenten kein Hinweis darauf gibt, dass die Amerikaner die nukleare Teilhabe einstellen wollen, dass sie die ja für Europa beenden wollen, sondern da gibt es eigentlich sehr viel Kontinuität. Das Problem für Europa kommt aus quasi zwei Quellen. Das eine ist, dass es natürlich einen generellen Zweifel gibt der Trump-Administration an der NATO und eben von unserer Seite an der Verlässlichkeit der Zusagen. Das liegt daran, dass Trump über die NATO immer spricht wie über eine dritte Partei. Und es ist nicht wir, die Alliierten in der NATO, sondern es ist immer die. Und das bezieht sich eigentlich immer auch auf die Europäer. Und in meiner Wahrnehmung hat Trump die NATO zu so einer Art Schutzgeldorganisation umfunktioniert, weil er ja sehr deutlich sagt, also es ist eine europäische Organisation, wir haben da sehr viel reingebuttert, wir haben da immer drauf gezahlt, jetzt ist Payback-Time, die Europäer müssen also bezahlen und die Glaubwürdigkeit von militärischen Sicherheitsgarantien gegen Bezahlung, die ist halt eben nur sehr eingeschränkt. Also es gab ja immer diesen Spruch Boston für Berlin, sagen wir mal Boston für das Baltikum riskiert, nur weil Estland 3,5% für harte Sicherheit ausgegeben hat. Und das zweite große Problem ist, dass ein nukleares Schutzversprechen ist gekoppelt an die physische Präsenz von amerikanischen Soldaten. Es gab immer, also eigentlich ist es sehr, sehr zynisch, aber diesen Spruch, was können amerikanische Soldaten da im Ernstfall ausrichten? Sie können sterben. Also amerikanische Soldaten, unmittelbare Betroffenheit Amerikas, um diese nukleare Zusage glaubwürdiger zu machen. Jetzt haben die Amerikaner ja davon gesprochen, dass sie eben eine europäisch geführte NATO wollen, dass sie da ein Stück weit auch den Staffelstab übergeben wollen. Und die Frage ist eben, wenn es zu einer konventionellen Reduzierung von amerikanischen Truppen und amerikanischen Fähigkeiten in Europa kommt, wie glaubwürdig ist dann diese nukleare Abschreckung? Das heißt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen. Sie ist aus mehreren Gründen in Frage gestellt, auch wenn die Amerikaner sie nicht offiziell in Frage stellen. Und jetzt gibt es eben Debatten in Europa. Ich halte nichts von dieser Idee einer EU-Bombe, die immer wieder kursiert. Das ist für mich einfach überhaupt nicht darstellbar. Es gibt in einzelnen Mitgliedstaaten, in Polen, in Deutschland, teilweise auch in Schweden, Stimmen, die eine nukleare Komponente ins Spiel bringen. Auch das finde ich jetzt nicht unbedingt den richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen jetzt uns erstmal daran machen, zu verstehen, zu was die Franzosen und die Briten bereit sind, die ja beide Nuklearmächte sind, ob die bereit sind, ihre Doktrinen zu verändern. Gibt dann einfach auch eine Frage der Fähigkeiten. Also keines dieser beiden Länder, auch beide Länder gemeinsam, können nicht das leisten, was die Amerikaner leisten, Stichwort nukleare Teilhabe. Aber inwieweit sich quasi das britische und französische Nuklearwaffenarsenal europäisieren lässt. Da fängt die Debatte gerade an. Es gibt auch ein Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien, was vielversprechend ist. Und das ist für mich der Weg, wo wir vielleicht erstmal schauen müssen, wie weit wir damit kommen.
Jetzt haben Sie sich mit der Frage der nuklearen Abschreckung eben auch in Ihrem neuen Buch beschäftigt. Das trägt den Titel »Wer verteidigt Europa?« Fragezeichen. Haben Sie auf die Frage eine Antwort gefunden?
Also die Nachricht in dem Buch ist eigentlich, dass uns das niemand mehr abnehmen wird. Auch ein amerikanischer Präsident, der nicht Trump heißt, in der Zukunft, der vielleicht den Europäern wieder freundlicher gesinnt ist, wird wesentliche Weichenstellungen nicht rückgängig machen, weil es neben dem Phänomen Trump oder der MAGA-Bewegung wirklich eine strukturelle Hinwendung der Amerikaner zum Indo-Pazifik gibt. Und ja, weil einfach Europa tatsächlich nicht mehr so hoch auf der Prioritätenliste steht, stand es auch nicht zu Anfang der Biden-Administration. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Verantwortung für unsere eigene Verteidigung uns wieder viel mehr selbst in den Schoß fällt. Und die Frage ist halt einfach, kriegen wir das hin? In meinem Buch versuche ich zu beschreiben, dass es möglich ist, nicht über Nacht, auch nicht über Nacht sich aus der amerikanischen Abhängigkeit zu lösen, aber dass wir einen Grund haben, uns zusammenzuschließen und dass wir das auch schaffen können, dass es dazu Wege und Mittel gibt. Aber die große Frage ist tatsächlich die des politischen Willens, ob dieser Kontinent, der dann mit sich allein gelassen ist, weil die Amerikaner dann nicht mehr diese Rolle übernehmen, in alte, jahrhundertelange eingeübte Reflexe zurückfällt, in Nationalismen, in vielleicht auch wieder wirklich Konflikte miteinander, oder ob wir es schaffen, dieses Projekt, was wir in 80 Jahren aufgebaut haben, ich meine nicht nur die EU, ich meine auch wirklich das Breite, also das europäische Projekt mit Großbritannien, mit Norwegen, ob wir das bewahren können und nach außen gemeinsam verteidigen können. Das ist nicht ausgemacht, aber wir haben jede Chance, das zu schaffen.
Wenn Sie sagen, das ist nicht ausgemacht, aber wir haben eine Chance, es zu schaffen, wo würden Sie Europa denn da politisch einsortieren? Wo stehen wir denn gerade? Wir haben viel schon darüber gesprochen, was eben alles an der Verteidigungsfähigkeit auch noch fehlt. Würden Sie sagen, die wichtigsten Pflöcke sind eingeschlagen?
Für mich beginnt das Ganze wirklich im Kopf, dass wir begreifen, wo die Bedrohungen liegen, dass wir begreifen, dass die auch nicht weggehen, wenn zum Beispiel der Krieg gegen die Ukraine in der Ukraine eingefroren wird, dass Russland eine wirklich langfristige strategische Herausforderung für uns ist, dass Russland von China unterstützt wird, dass Russland und China gemeinsam an einer neuen Weltordnung basteln, die nicht sich an unseren Interessen, Vorlieben, Wünschen, Wertvorstellungen ausrichtet, und dass wir eben mit den Amerikanern nicht mehr das Verhältnis haben, was wir einmal hatten, und uns da auch neu aufstellen müssen. Wir müssen das erstmal erkennen, damit wir ins Handeln kommen können. Ich glaube, der Prozess hat auf jeden Fall begonnen. Seit dem russischen Angriffskrieg ist viel passiert, aber die Dringlichkeit ist noch nicht überall eingesickert. Ich glaube schon, dass sich in vielen europäischen Ländern jetzt sehr viel bewegt hat, dass es politischen Willen gibt, die militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Aber ob wir das schaffen, macht sich für mich eigentlich an der Frage fest, ob wir tatsächlich den Zusammenhalt bewahren können oder ob wir den verlieren. Also ob wir im Zweifelsfall unsere Nationalstaaten an erste Stelle setzen oder ob wir uns dessen bewusst sind, wie es meiner Meinung nach ist, nämlich dass selbst ein großes Land wie Deutschland global gesehen in diesem Großmächtewettbewerb auf sich allein gestellt gar nicht so viel ausrichten kann und Partner braucht und viel besser aufgehoben wäre, in einem europäischen Verbund, in einer Koalition mit anderen Staaten zu handeln. Das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, und es gibt viele Kräfte im Inneren, die das anders wollen. Also es gibt den Aufstieg von populistischen Parteien, es gibt starke Anti-EU-Ressentiments. Also das ist keine ausgemachte Sache, wer diesen Kampf oder diese Auseinandersetzung, diesen Diskurs im Endeffekt gewinnt.
Es gilt ja dabei, so eine gewisse Balance zu finden, ne? Also in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren, auf der einen Seite aber auch eben nicht komplett brechen mit den USA, weil Europa einfach wahnsinnig abhängig ist von den USA weiterhin. Wie kann denn diese Balance gelingen, Frau Polierin? Wie schafft man das?
Also in dem Buch, das ich geschrieben habe, empfehle ich so eine Art Doppelstrategie. Einmal zeige ich da sehr deutlich, wo die Abhängigkeiten von den USA liegen und wie massiv die eben sind und wie langfristig wir uns auch gebunden haben. Und zwar geht das da um militärische Fähigkeiten, es geht um Technologie, es geht vor allen Dingen um Daten, also Intelligence, Aufklärungsdaten, dass wir wissen, was sich hinter feindlichen Linien abspielt. Und das sind Abhängigkeiten, die über Jahre gewachsen sind, die wir so wollten, die wir auch bewusst gesucht haben, weil wir gedacht haben, wir können die Amerikaner so einkaufen, in Europa bei uns behalten. Und wenn wir die jetzt abbauen wollen, dann können wir nicht über Nacht irgendeinen gordischen Knoten zerschneiden, auch wenn ich in der öffentlichen Debatte manchmal den Eindruck habe, dass viele Menschen das jetzt wollen oder dass sie empört sind über auch innenpolitische Entwicklungen in den USA. Aber es ist nun mal, wie es ist, und wir haben diese Abhängigkeit, die müssen wir jetzt managen. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht den vollen Spielraum haben, sondern dass wir in den Fragen der Ukraine-Unterstützung, aber auch Abschreckung gegenüber Russland auf die Amerikaner angewiesen sind. Das heißt, wir müssen versuchen, sie bei Laune zu halten, so schwer uns das auch fällt und so schwierig das auch einfach ist. Das heißt, wir müssen Gesprächskanäle offen halten und versuchen, dass sie nicht abreißen. Das versuchen ja auch einige europäische Politiker sehr prominent und bis über die Schmerzgrenze, also meine Schmerzgrenze, hinaus. Auf der anderen Seite, finde ich, hat Grönland sehr deutlich gezeigt, dass die Europäer auch sehr wohl Karten haben, auch wenn, also um im Trump-Sprech zu bleiben, und dass sie diese Karten auch spielen können und dass, wenn sie das tun, als Europäer geeint, sie tatsächlich amerikanische Märkte beeinflussen können und dann auch amerikanische Politik beeinflussen können. Und Ja, es geht eben darum, kurzfristig zu versuchen, ja, wie soll man sagen, sich durchzuwursteln für die nächsten Jahre, aber gleichzeitig unter Hochdruck daran zu arbeiten, in wesentlichen Faktoren diese Überabhängigkeit von den USA zu reduzieren. Das heißt ja nicht, dass wir die Scheidung einreichen sollen. Es kann ja wieder ein europafreundlicher amerikanischer Präsident ins Weiße Haus einziehen. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass es nie wieder so wird, wie es war, weil einfach diese Geschäftsgrundlage so nicht mehr existiert und dass die NATO, wenn sie überleben möchte, europäischer werden muss, damit sie weiter bestehen kann.
Wenn Sie Grönland ansprechen und den Umgang der Europäer, wo Sie schon gezeigt haben, Sie haben eben auch Karten oder können auch was anbieten oder geeinter auftreten, würden Sie sagen, das ist so das Beispiel für, wie es gelingen kann, also geeintes Auftreten und sich dann doch als die Vereinten Staaten von Europa präsentieren?
Also ich stoße mich ein bisschen an den Begriff Vereinigte Staaten von Europa, weil ich nicht glaube, dass wir die EU weiter ausbauen können im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Also dass wir da diese Bereiche vergemeinschaften können, da müssten wir die Verträge ändern. Und das ist für mich zu ambitioniert und in der realpolitischen Landschaft, wie sie sich in Europa darstellt, einfach nicht machbar. Ich glaube an verstärkte europäische Kooperation. Ich glaube, dass wir in Zukunft mehr Koalitionen der Willigen sehen werden, unterschiedlichste Formate und dass Kerneuropa sich vielleicht auch flexibel definiert, je nachdem, ob wir über Wirtschaft sprechen oder ob wir über Verteidigung sprechen. Aber dass es diesen stärkeren Zusammenschluss europäischer Staaten geben kann und meines Erachtens auch geben wird. Und Grönland hat für mich eben gezeigt, wenn wir das Pfund, was wir haben, auf die Waagschale werfen und im Bereich Handel haben wir ja EU-Kompetenzen, dass wir dann das Denken beeinflussen können. Gleichzeitig gab es natürlich mit Mark Rutte jemanden, der auch einen guten Draht zu Trump aufrechterhalten hat. Wie gesagt, er hat dabei Kompromisse gemacht oder Wörter benutzt, auch ne, Daddy und so weiter, die meine persönliche Schmerzgrenze überschritten haben. Aber in diesem Fall hat ja dieses Zusammenspiel tatsächlich funktioniert.
Ich würde bei Mark Rutte gerne nachhaken, Frau Pullerin, weil den haben Sie ja deutlich ziemlich scharf kritisiert, den NATO-Generalsekretär. Wer wären denn für Sie Führungsfiguren in der europäischen Politik, die in dieser ja doch ziemlich neuen Zeit vorangehen könnten?
Vielleicht nur noch mal zur Kritik an Rutte. Rutte habe ich deswegen kritisiert, weil er eben im Europäischen Parlament gesagt hat, wer glaubt, dass wir uns ohne Amerika in Europa verteidigen können, der solle weiterträumen. Und er hat natürlich recht, wenn er jetzt von der Momentaufnahme spricht. Das habe ich ja vorhin auch betont. Unsere Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, die wir nicht über Nacht abschalten können oder ersetzen können durch eigene Beiträge. Aber ich fand es sehr defätistisch, was er gesagt hat, weil ich hatte ihn so verstanden, als hätte er da einen Punkt gesetzt, so wir können das nicht, Punkt. Und das finde ich zu kurz gesprungen, weil da bin ich eigentlich beim polnischen Premierminister Tusk. Warum sollen 500 Millionen Europäer, also warum sollten wir für immer angewiesen sein, auf 350 Millionen Amerikaner uns gegen 150 Millionen Russen zu verteidigen? Das ist für mich auch ahistorisch gedacht. Die Amerikaner sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa so präsent gewesen und es gab auch schon Debatten über einen amerikanischen Rückzug unter Eisenhower. Also zu sagen, wir können das nicht und wir werden das auch nie können, das finde ich sehr schwierig. Wenn Sie jetzt fragen, wer könnten solche Führungspersönlichkeiten sein, dann sehe ich da immer qua Amt einen deutschen Kanzler oder eine deutsche Kanzlerin, einfach wegen der zentralen Stellung Deutschlands in Europa, aber natürlich nie alleine, sondern immer im Verbund, idealerweise mit dem französischen Präsidenten, mit dem britischen Premierminister, auch gerne wirklich mit einer engen Anbindung an Polen und auch nach Italien. Das ist so ein Führungsquintett, was sich in der NATO so ein bisschen rauskristallisiert hat, wo es eine stärkere Kooperation gibt. Ich sehe tatsächlich auch die nordischen Staats- und Regierungschefs eigentlich zumindest intellektuell in einer starken Führungsposition. Also jemand wie Alexander Stubb, mit dem ich wirklich nicht in allem übereinstimme, er ist ja auch sehr, sehr positiv, was seine transatlantische Lesart ist. Meines Erachtens ist er dazu positiv. Aber das ist jemand, der schon auch, finde ich, Führungsqualitäten hat, weil er eine Debatte prägen kann und voranbringen kann. Aber es geht im Prinzip, kann das kein Europäer alleine, kann das ersetzen, was ein amerikanischer Präsident in der Vergangenheit geleistet hat. Das können die Europäer nur im Verbund aus mehreren Staaten.
Wenn Sie sagen, es ist ja nicht gesetzt, dass man immer weiter abhängig bleibt von den USA, in der Vergangenheit oder auch geschichtlich hat sich das eben so entwickelt, dass natürlich die USA deutlich mehr Geld in die Verteidigungsausgaben gesteckt haben. Jetzt wandelt sich das so allmählich in Europa. Aber wenn wir über Verteidigung sprechen, dann reden wir ja auch nicht nur über militärische Verteidigung, sondern zum Beispiel über hybride Bedrohungen. Wo sehen Sie da Europa? Wie ist man da aufgestellt? Ist das schon, wenn Sie am Anfang gesagt haben, es ist ein Wandel der Mentalität, ist das schon angekommen?
Ich würde sagen, weniger als im Bereich der militärischen Bedrohung. Aber vielleicht dazu noch eine Fußnote. Wenn es darum geht, welche Rolle wir in Europa zukünftig spielen wollen oder was wir uns selber ins Hausaufgabenheft schreiben, was wir erreichen wollen, dann finde ich es immer wichtig zu verstehen, dass wir ja nicht die USA tatsächlich 1:1 ersetzen müssen. Die USA haben natürlich sehr viel mehr für ihre Verteidigung ausgegeben und der Abstand zwischen dem, was die Europäer kollektiv ausgeben und die Amerikaner, ist gestiegen in der vergangenen Dekade. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Amerikaner den Anspruch haben, eine global präsente Macht zu sein oder jedenfalls diesen Anspruch bislang hatten. Unter Trump muss man jetzt mal schauen. Aber es geht nicht darum, dass wir zukünftig quasi alles, was die Amerikaner haben, 1:1 ersetzen, sondern es geht ja wirklich um einen speziell europäischen Kontext, also die Abschreckung Russlands vor einem Angriff. Jetzt zu Ihrer Frage, die hybriden Bedrohungen. Auch da stelle ich ein Umdenken fest. Tatsächlich auch verbunden mit dem russischen Angriffskrieg und diese sehr praktische Erfahrung der Überabhängigkeit von russischem Gas und Öl und eben dieser Lektion, die wir da alle sehr schnell lernen mussten, dass ja die quasi gegenseitige Abhängigkeiten, also wir von russischer Energie und die von unseren Devisen, unserem Geld, dass sich das nicht so ausspielt, wie wir das lange dachten, dass das zur Stabilisierung von Beziehungen beiträgt und dazu, dass beide Partner sich immer mehr annähern, sondern dass das als Waffe benutzt werden kann, diese Überabhängigkeit, und dass es als Instrument gegen uns gerichtet werden kann, wenn einfach die politischen Prioritäten anders bewertet werden, in diesem Fall von Russland, und man eben auf ja, den europäischen Markt dann auch verzichten kann, um politischen Gewinn zu machen. Und diese Erfahrung war sehr präsent, und ich glaube, dass das mit Blick auf Russland schon einige Leute zum Nachdenken gebracht hat in Europa. Wo ich es aber sehe, wo es noch hapert, ist, dass diese Transferleistung, das auf China zu übertragen, da stehen wir noch ganz am Anfang zum Beispiel. Und auch generell, ich glaube, wir haben in Europa einfach sehr, sehr lange sehr sicher gelebt und haben das so als Naturzustand anerkannt. Und die Tatsache, wo überall Bedrohungen sind, nämlich verbunden mit unserer kritischen Infrastruktur oder unseren halt sehr offenen Gesellschaften, das sickert erst allmählich ein. Also ein ganz konkretes Beispiel, wenn Sie einen Offshore-Windpark nehmen und dann die Diskussion, ob da chinesische Firmen beteiligt sein sollen bei kritischer Technologie, dann ja, geht es um so Szenarien wie, sollen wir chinesischen Anbietern, die ja letztendlich staatlich kontrolliert sind, erlauben, Kontrolle zu haben über die Energiezufuhr von Tausenden von Haushalten in Deutschland, in Europa, wenn man die quasi diese Zufuhr extern steuern und dann auch abschalten kann. Wir haben das gesehen bei Huawei und Telekommunikation. Das war so, mal so ein Anstoß. Aber ich glaube, dass wir bei all diesen Debatten noch ganz am Anfang stehen. Dass Vorfälle wie das Durchschneiden von Unterwasserkabeln helfen, um das plastischer zu machen. Oder auch diese Drohnenüberflüge, all das hat dazu beigetragen. Aber dennoch müssen wir da, glaube ich, noch sehr viel verstehen, wo eigentlich die Bedrohungen sitzen.
Jetzt arbeiten Sie ja schon eine ganze Zeit in diesem Bereich Europa und Sicherheit und haben viel gewarnt, viel gemahnt, auch viele Hinweise gegeben, ganz konkrete, wie man es besser und anders machen könnte und sollte. Wen würden Sie denn gerne mal so richtig aufrütteln?
Also ich würde gerne mal so richtig aufrütteln diejenigen, gerade in Deutschland, meistens tatsächlich aus dem Umfeld des Verteidigungsministeriums, die immer noch die EU nur negativ sehen im Bereich Sicherheit und Verteidigung oder die immer nur die Probleme sehen und nie die Chancen. Und zwar kommt es daher, also nicht, dass ich denke, dass die EU die NATO in irgendeiner Weise ersetzen kann. Ich glaube allerdings auch, dass sie das gar nicht möchte, sondern dass es mittlerweile sehr klar ist, dass die EU sich als Möglichmacherin europäischer Verteidigung sieht, die dann auch im Rahmen der NATO stattfindet. Und dass viele Leute auf EU-Seite in Brüssel das tatsächlich ja, sich als Dienstleister begreifen, auch wenn sie das nicht so laut sagen. Und ich habe oft den Eindruck, dass in Deutschland, wenn es um EU-Initiativen bei der Industriepolitik, bei Rüstungskooperationen, all solchen Dingen geht, dass dann der Reflex ist, entweder das machen wir national oder von Deutschland geführt, das ist schneller und effizienter, das können die eh nicht, oder das ist, ja, entweder wir machen das schon oder wir könnten das viel besser. Und es gibt so eine reflexhafte Ablehnung und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich denke, dass es da tatsächlich Synergien gibt und Potenzial und man sich dem Ganzen auch ein bisschen mehr öffnen könnte.
Jetzt sprechen wir heute am Montag, dem 9. Februar, so kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Über die haben wir am Anfang schon kurz gesprochen, wenn wir nochmal darauf zurückkommen. Und Sie haben gesagt, Sie tun sich schwer mit Prognosen. Trotzdem die Frage, gibt es ein bestmögliches Szenario, wie diese Münchner Sicherheitskonferenz ablaufen könnte?
Aber wissen Sie, da bin ich mit mir selber im Streit. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, und das wäre für manche Leute vielleicht ein Best-Case-Szenario, ist, dass Marco Rubio kommt und eher so versöhnlichere Töne anschlägt und sagt, also es geht, wir wollen die NATO nicht zerstören, wir wollen euch eigentlich im Prinzip nur aufrütteln und ja, also dass er so eine Art Beruhigungspille eigentlich in diesen bayerischen Hof wirft und dass die Leute, die sehr bereitwillig schlucken und sagen, naja, das war dann vielleicht das erste Jahr, da war es ein bisschen turbulent, aber im Grunde genommen sind wir ja jetzt aufgewacht und wenn wir jetzt nur 5% ausgeben, dann hält das alles schon. Weil es wäre auf der einen Seite ein Best-Case-Szenario, also so eine Rückversicherung, aber auf der anderen Seite habe ich halt Sorge, dass wir das dann falsch verstehen würden und uns wieder so auf diesen Snooze-Button bei unserem Wecker drücken könnten. Ja, also insofern bin ich bei diesem Best Case so ein bisschen zwiegespalten, weil was ich wirklich finde, was wir verstehen müssen in Europa ist, und das ist ja auch also völlig legitim, dass sich auch in den USA Prioritäten verändern. Und wenn man die Debatten halt da beobachtet, jetzt mal wirklich völlig wertfrei und auch im demokratischen Lager, dann gibt es da neue Töne. Es gibt eine neue Generation. Es gibt auch eine Generation, die da in den Thinktanks sitzt oder ne, dann auch in die Administration geht, die geprägt worden sind von den Erfahrungen Afghanistan, Irak, die sich gegen die Forever Wars aussprechen, die auch mehr so einen Restrainer-Impuls haben und sagen, na, amerikanische Militäreinsätze sollten sich begrenzen und das mit dem quasi mit diesem Anspruch der American Primacy, das ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Also ja, wir sollten uns halt mit den Amerikanern und mit dem amerikanischen Denken intensiv beschäftigen und uns eben bewusst sein, dass sich da was verändert und wir darauf reagieren müssen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass die transatlantischen Beziehungen nicht weiter Bestand haben können oder sich wieder erholen können. Nur es muss eine andere Grundlage geben.
Sagt die Sicherheitsexpertin Jana Pullerin vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und gute Gespräche in München.
Vielen Dank.
Fans von Pod und die Welt, die wissen natürlich, was jetzt kommt. Wir sprechen noch mal kurz über das gerade Gehörte und was uns davon besonders in Erinnerung geblieben ist oder zum Nachdenken anregt. Ich fange mal an heute. Ich fand, vor allem gehe ich mit so einem Gefühl raus, dass man jetzt einfach, glaube ich, mal gucken muss, was bei der Sicherheitskonferenz rumkommt, dass sie einfach klar gemacht hat, es ist sehr schwierig, Prognosen zu treffen und dass man eher pessimistisch reinblickt, aber dann einfach, ja, sich mal überraschen lassen muss. Gleichzeitig eben auch, je nachdem, wie dann da die Stimmung ist, fand ich sehr schön diesen Ausdruck, dass die Gefahr des Snooze-Buttons da ist, dass man sich auch nicht in der falschen Sicherheit wiegen sollte, wenn es dann jetzt vielleicht wieder erwarten, doch eher versöhnlich läuft. Ja, und dann eben, dass es so schwierig ist, diese Balance zu finden zwischen einerseits die USA als Partner nicht zu verprellen und andererseits schon auch als Europäer geschlossen aufzutreten. Ich fand diesen Gedanken interessant, dass das Kerneuropa eben flexibel definiert sein muss. Also man schaut, in welchen Bereichen kann man gut zusammenarbeiten, ob das Wirtschaft ist oder Verteidigung. Martin, wie ging es dir?
Ganz, ganz ähnlich. Wir haben mit einer ganz glühenden Europäerin gesprochen, die trotzdem sehr tastet in den neuen Zeiten, in denen wir uns alle bewegen. Also es gibt dieses Stichwort der variablen Geometrie. Das ist, glaube ich, was für Europa sehr zählen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Jana Pullerin hat erwähnt, diese Koalition der Willigen, die sehr ad hoc und sehr viel pragmatischer auch agieren werden, als man das sich noch vor kurzem hat vorstellen können. Dann fand ich interessant, dass es eine neue Generation gibt, auch in den USA, in den Thinktanks, in der Politik, die einfach anders auf die Verhältnisse schaut, die wir über lange Jahre, Jahrzehnte so kennengelernt haben und dass da unheimlich viel aufbricht. Und ja, dass die Münchner Sicherheitskonferenz eine total individuelle Veranstaltung ist, das kann ich bestätigen, wird auch in München sein. Am Wochenende freue ich mich sehr drauf. Da vorschlafen kann man versuchen, ob das reicht, muss man sehen. Aber ich freue mich drauf, bei allem berechtigten Pessimismus ist es trotzdem ein toller Ort, wo wahnsinnig viele kluge Menschen zusammenkommen werden. Und das war Pott und die Welt für heute. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Ich bin Martin Wierlecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und bis bald.